NDR Info. Themen des Tages.
Hamburg hat die olympische Flamme ausgelöscht, ehe sie überhaupt in der Hansestadt entzündet wurde. Was heißt das für Hamburg, Kiel und für eine deutsche Bewerbung? Ein Thema des Tages. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Unsere Korrespondenten blicken außerdem auf die sich ausweitenden Angriffe Israels im Libanon und die Folgen und gehen der Frage nach, warum aus dem gewaltigen Sondervermögen noch wenig Mittel auf die Straße gelangen. Hamburg, das gerne mit der Vokabel Tor zur Welt hantiert, mindestens wenn es um die Rolle des Hafens geht, hat die Tür zugemacht für die Jugend der Welt, die sich zu Olympischen Spielen trifft. Athletinnen und Athleten und Sportfans. Nur die Hälfte der Stimmberechtigten interessierte sich überhaupt für das Thema und mit rund 55-45 war die Ablehnung deutlich, auch deutlicher als vor 11 Jahren im ersten Anlauf. Die Stadt zieht die Bewerbung also zurück. Jetzt wollen es noch München und Köln-Rhein-Ruhr wissen. Berlin hat heute sein Konzept ausgebreitet. Und Jörg Naroska schildert, wie die nicht-olympische Disziplin Scherben zusammenfegen heute in Hamburg verlief.
Viele in der Stadt sind über das Ergebnis des Referendums enttäuscht. Wir sind es auch, so Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher. Trotz der Mehrheit gegen olympische und paralympische Spiele werde man viele Impulse und Ideen aus dem Bewerbungskonzept weiterverfolgen. Hamburg werde eine Active City bleiben, in der der Sport zu Hause ist, so Tschentscher. Laut Sportsenator Andi Grote soll die Bewegungsförderung von Kindern und Jugendlichen weiter ausgebaut werden. Auch große Sportveranstaltungen und ein neues Stadion im Volkspark soll es weitergeben. Nicht das Olympia-Konzept mit Barrierefreiheit, sauberer Mobilität und kurzen Wegen sei beim Referendum abgelehnt worden. Stattdessen hätten Ängste vor Mietsteigerungen oder hohen Kosten den Ausschlag gegeben. Gestützt wird diese Analyse durch Statistiken des Landeswahlleiters. Demnach gab es in den Hamburger Stadtteilen mit dem höchsten Durchschnittseinkommen eine deutliche Mehrheit für Sommerspiele. In Stadtteilen mit dem geringsten Durchschnittseinkommen dagegen fast 60% Nein-Stimmen.
Hamburg hat sich also entschieden, aber da stand ja noch für eine weitere norddeutsche Stadt etwas auf dem Spiel. Denn Kiel wäre ja das Begleitboot in der Bewerbung gewesen für die Olympischen Segelwettbewerbe. Dort stimmten im April 63,5% der Bewohner für Spiele. Wie nimmt man in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt den Ausgang der Abstimmung in Hamburg auf? Oder packt man jetzt einfach die Lederhosen aus? Moritz Kodlin mit einem Stimmungsbild von der Förde.
Die schleswig-holsteinische Politik bedauert das Nein der Hamburgerinnen und Hamburger. Maike Evers-Rülvers, die Ruder-Olympiasiegerin und Vizepräsidentin des Landessportverbandes, macht jedoch Hoffnung auf die möglichen Olympia-Austragungsorte München und Rhein-Ruhr.
Die Hamburger haben insofern selber Schuld, dass sie diese Wahnsinnschance verpasst haben, weil Olympische Spiele in einer Stadt einfach unglaublich viel Drive reinbringen. Für Kiel bedeutet das jetzt, dass wir auf München oder Rhein-Ruhr hoffen müssen, da ja zum Glück dieses Mal die Abstimmung für die Segelstandorte komplett getrennt läuft für die Abstimmung für die Hauptspiele, sodass wir nicht gleich aus dem Rennen sind.
Auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther zeigte sich enttäuscht und sagte, dass Hamburg gemeinsam mit Kiel großartige und weltoffene Spiele hätte austragen können. Dennoch müsse man das Votum akzeptieren. Kiel wäre zum dritten Mal olympischer Segelstandort. Zuletzt wurde in der Landeshauptstadt 1972 gesegelt. Auch wenn der direkte Nachbar Hamburg raus ist, nehmen es die Kieler gelassen.
Finde ich sehr schade, muss ich sagen, dass Hamburg dagegen gestimmt hat. Ich hätte mich gefreut, wenn das hier stattgefunden hätte mit Olympia. Aber wir haben ja noch mit München und Rhein-Ruhr oder was das ist, nochmal zwei im Rennen. Und ich hoffe, dass einer von denen wird und die sich für uns entscheiden.
Ist mir eigentlich egal, ganz ehrlich. Ja, weil die Kosten zu hoch sind. Das ist einfach zu teuer. Es wird alles zu teuer.
Ich wäre dafür, das ist ja für die Allgemeinheit und ist das ja eine super Sache.
Während Berlin bereits angekündigt hatte, mit Rostock ins Rennen gehen zu wollen, sind die beiden möglichen Ausrichter München und die Region Rhein-Ruhr noch nicht festgelegt. Dass sich diese beiden Standorte noch nicht für einen Segelstandort entschieden haben, sei eine große Chance für die Landeshauptstadt, betont Dirk Ramhorst, Sportchef der Kieler Woche.
Das gibt uns jetzt die Chance, in den nächsten Wochen die Drähte auf allen Ebenen heiß laufen zu lassen, die Kieler Woche zu nutzen als Werbeplattform gewissermaßen, so wie wir sagen, Kiel kann Olympia und wir zeigen es dann einmal mehr wieder in dieser Kieler Woche und das liegt jetzt vor uns.
Final entscheiden will der Deutsche Olympische Sportbund Ende September, welcher der jetzt drei Austragungsorte ins Rennen geschickt werden soll. In dem Zuge wird dann auch entschieden, ob die Segelwettkämpfe in Kiel oder Rostock-Warnemünde ausgetragen werden sollen. Dann geht es für dieses Konzept auf die nächste Ebene. Das Internationale Olympische Komitee will frühestens 2027 über die finale Vergabe entscheiden.
Moritz Kotlin aus Kiel. Eckhard Maudrich ist Sprecher der Initiative No Olympia, deren Kampagne in Hamburg die erfolgreichere war. Mit dem früheren Jugendleistungssportler habe ich ebenfalls am Nachmittag gesprochen. War es das Produkt Olympia, das es Ihnen leicht gemacht hat, Menschen zu mobilisieren, also konkret gegen das IOC und sein Gebaren? Oder hat der Senat und haben die Sportverbände in der Stadt Fehler gemacht, die ihrerseits das Nein-Lager zum Widerspruch gereizt haben?
Beides. Das Produkt Olympia, wie Sie es nennen, hat einfach eine Fehlkonstruktion. Sie fordert von den Austragungsstätten, mit denen sie zusammenarbeitet, eine Steuerbefreiung. Sie fordert, dass alle Lasten und Risiken der Austragungsstadt getragen werden. Das widerspricht jeglicher Form von Fairplay und Teamgeist. Das ist ein Fehler, der auch nach wie vor besteht, und das wird in Hamburg verstanden.
Sind die Münchnerinnen und Münchner dann naiver gewesen bei ihrer Abstimmung oder einfach begeisterungsfähiger, selbstbewusster, weltoffener?
Die Münchner hatten weniger Diskussionen darum. Es ist der Münchner Pro-Kampagne gelungen, diese Themen nicht in der Öffentlichkeit zu diskutieren. Und das unterscheidet sich von uns. Die Münchner haben ohnehin noch mehr Aufholbedarf in Bezug auf ihre Volksabstimmungsgesetzgebung. Dort sind ja Stellungnahmen dagegen überhaupt gar nicht vorgesehen, dass man sie mit den Wahlunterlagen verschicken kann. Und das ist sicherlich noch etwas, wo München von Hamburg lernen kann.
Wenn es kein Nein zu Hamburg als Sportstadt war, so verstehe ich Sie auch, wie soll man dann jetzt Mittel mobilisieren für Sportstätten für den Alltag? Es geht ja Geld verloren, entweder nach München oder eine der beiden anderen Regionen oder anderswo in die Welt für Sportstätten, die man später hätte umwidmen können.
Geld, das es noch nicht gab, kann noch nicht verloren gehen. Was es aber gibt an Geld, ist Geld aus dem Infrastrukturfonds. Hamburg hat 2,6 Milliarden, die ihm zustehen. Die sind auch noch nicht verplant. Bis zum Mitte dieses Jahres sollen die Eckpunkte verabschiedet werden. Von daher besteht auch noch Luft. Wir haben den Senat dann auch aufgefordert, ihren seinen eigenen Worten zu folgen. Sprich, wer in den Sport investieren will, weil er meint, das ist ein gutes Investment, der ist jetzt herzlich dazu aufgefordert, die Größenordnung, die in die Trainingsstätten investiert werden sollten, jetzt auch zur Verfügung zu stellen und nicht abhängig zu machen von einer Olympiabewerbung.
Ich hatte es, Herr Maudrich, früher in den Themen des Tages schon erwähnt. Die Karte zeigt das glasklar. Stadtteile, in denen wohlhabendere Menschen leben, waren eher pro-olympisch gestern. Werden Sie sich kümmern, dass dorthin, wo das Nein herkommt, jetzt auch Gelder fließen, die auch ohne Olympia zur Verfügung stehen? Denn das ist ja wohl die geweckte Hoffnung, dort das Geld anders verteilt wird. Also sprich, werden Sie Ihr kommunalpolitisches Engagement verstetigen oder ist Nein auch schon eine Lösung?
Unser Gesprächsangebot gilt. Wir haben unseren offenen Brief auch schon an die Senatoren Dressel und Grote geschickt. Leider noch keine Antwort dazu bekommen, die eben erwähnten Mittel auch prioritär dort einzusetzen, wo der Schuh am meisten drückt, insbesondere in unterprivilegierten Stadtteilen in Hamburg. Wir sind zu Gesprächen bereit. Das fängt mit dem Breitensport an. Hängt natürlich auch damit zusammen, bestimmte Großinvestitionen, wie beispielsweise eine nicht notwendige Arena, in dem eine bestehende zu setzen, sein zu lassen, sodass dann diese Mittel, die dort reingehen würden, selbstverständlich in den Breitensport gehen könnten.
Eckhard Maudrich, Sprecher der Initiative No Olympia. Daniel Knoblich war als Vorsitzender des Hamburger Sportbunds einer der engagiertesten Befürworter der Bewerbung. Wie er nun in die Zukunft von Hamburgs Sportwelt blickt, darüber habe ich mit ihm am Nachmittag gesprochen. Das ist das dritte Mal, dass eine Hamburger Bewerbung scheiterte. War es das für immer mit dem Traum von einem Riesenereignis in der Stadt?
Also ich habe mich davon verabschiedet, niemals nie zu sagen. Wir haben 2015 mit dem Slogan gearbeitet, das gibt's nur einmal. Und wir haben dann 2026 das doch nochmal wiederholt. Ich glaube, es wird ganz viel darauf ankommen, mit welcher Region oder mit welcher Stadt sich der DOSB denn nun endgültig beim IOC bewirbt und ob diese Stadt dann auch den Zuschlag erhalten wird. In dem Augenblick, wo sich Deutschland bewirbt, wird es erstmal auf Dekaden hinweg nichts mehr für Hamburg. Sollte aber eine deutsche Bewerbung beim IOC scheitern, bin ich nicht sicher, wann wir denn das nächste Mal über Olympische und Paralympische Spiele in dieser Stadt befinden werden.
Schauen wir mal etwas kleinteiliger auf die Landkarte der Stadtteile und wie sie abgestimmt haben. Wenn Harvestehude, Nienstedten und Volksdorf zustimmen, aber Rahlstedt, Wilhelmsburg und Lurup dagegen stimmen, dann wirkt es so, als wäre Olympia als Event für Besserverdienende gedacht gewesen. Hat man da etwas falsch kommuniziert oder verstehen Sie, dass Leute in problemlastigeren Stadtteilen sagen, wir brauchen Geld für andere Aufgaben?
Ja, also ich glaube, das ist nicht so ganz trennscharf auseinander zu dividieren. Also ich habe das auch wahrgenommen, dass vermeintlich sozioökonomisch besser dargestellte Stadtteile einfach für die Sache gestimmt haben und sozioökonomisch schlechtere dargestellte Stadtteile dagegen gestimmt haben. Ich glaube, die Wahrheit liegt so ein bisschen in der Mitte. Natürlich ist es so, dass Wohlstand schwerer zu verstetigen ist, als ihn zu erreichen. Und wenn man nach Maslow geht, ist es ja auch so in der Bedürfnispyramide, dass es schwerer ist, den Aufstieg hinzubekommen, als den Aufstieg zu verteidigen. Also haben die Leute mehr zu verlieren, die noch nichts haben. Und die Leute, die schon was haben, müssen diesen Wohlstand verteidigen. Und vielleicht haben die sich eine Vision von Hamburg gewünscht, in der 2036, 40 oder 44 Olympische und Paralympische Spiele ein Zukunftsbild zeichnen, in dem sie sich wohlfinden, in dem sie es nachvollziehen können und in denen sie vielleicht auch ihren Wohlstand gesichert sehen.
Die CDU sagt, der Senat hat es vermasselt. Jetzt das Klein-Klein der Parteien mal beiseite. War es insgesamt eine zündende und ansteckende Kampagne oder hat vielleicht auch München einfach mit dem harten ersten Aufschlag schon das Spiel entschieden und die Luft war im Grunde raus?
Na, wenn München mit dem ersten Aufschlag das Spiel entschieden hätte, dann hätte ja Rhein-Ruhr gar nicht mehr abstimmen müssen. Aber die haben ja auch sehr erfolgreich abgestimmt. Von daher würde ich eher sagen, München hat den Ton gesetzt. Rhein-Ruhr hat ihn verlängert. Mhm. Und wir haben einfach noch eine Altlast aus 2015. Und das ist ja etwas, was uns in allen Debatten, auch in den Kommentarspalten des NDRs ja immer wieder verfolgt hat. Es ging in der Debatte nicht um Sport. Es ging um Baustellen, es ging um Mieten, die teurer werden. Es ging um Vertreibung von Obdachlosen. Aber es ging eigentlich nur in einer einzigen Sache um Sport. Und das ist, dass man die Mountainbike-Strecke von Harburg verlegt hat. Das war das einzige Mal, wo wir über Sport gesprochen haben. Sonst ging es eigentlich immer um, ich nenne es mal sozialpolitische oder auch um klimapolitische Themen. Der Sport kam da nur am Rande vor.
Was wird denn nun aus der Sportinfrastruktur in Hamburg ohne Olympia und Olympiapläne? Also fallen Konzepte wie Luftschlösser zusammen oder lassen sich dennoch mit dem normalen Budget der Stadt Dinge stemmen, die man sich vorgenommen hatte?
Also wir sind ja in Hamburg, was die Sportinfrastruktur angeht, ganz gut aufgestellt im Vergleich zu anderen Bundesländern oder anderen Kommunen und Städten. Vielleicht ist es besser so, sich zu vergleichen. Und der Senat wird auch weiterhin, das hat man jetzt auch den Senatserklärungen entnehmen können, sich für die Sportinfrastruktur dieser Stadt einsetzen und sie auch ausbauen. Ich glaube halt, dass nicht mehr 100 Trainingsstätten modernisiert und ertüchtigt und auf ein internationales Niveau gehoben werden. Was wir gestern Abend aber schon haben durchklingen lassen hören, ist, dass die Multifunktionsarena im Volkspark, die ja sowieso für den HSV kommen sollte, dass man die weiterverfolgen will. Und ich glaube auch, dass andere Bestandteile der Bewerbung, beispielsweise die 5 Bewegungs- und Sportstunden in der Schule, dass solche Fragestellungen durchaus weiterverfolgt werden können. Und das begrüßen wir natürlich.
Daniel Knoblich, Vorsitzender des Hamburger Sportbunds. Das Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz. Union, SPD und Bündnis Grüne haben es beschlossen, noch ehe der neu gewählte Bundestag im vergangenen Jahr zusammentrat. Es ist eine Wundertüte aus Schulden, mit der, wohlgemerkt blitzschnell geplant und realisiert, viel in Deutschland in Gang gebracht werden sollte, was dann mit den erteilten öffentlichen Aufträgen auch den Konjunkturmotor anwerfen sollte. Aber jetzt wissen wir, im ersten Jahr kam kaum was auf die Straße. Wegen Anlaufschwierigkeiten? Oder aus besonderem Unvermögen. Hauptstadtkorrespondent Philipp Eckstein berichtet.
Die Erwartungen an das schuldenfinanzierte Sondervermögen sind groß. 500 Milliarden Euro. 100 davon für die Länder, 100 für den Klimaschutz und 300 Milliarden Euro für Infrastrukturmaßnahmen. Sei es für Sportstätten, Straßen, Schienen, Krankenhäuser, Schulen, Stromleitungen oder auch die Digitalisierung.
Wir wollen, dass die Bagger rollen,
sagte vor einem Jahr, damals ganz frisch im Amt, Bundesfinanzminister Lars Klingbeil.
Wir wollen, dass die Bahn pünktlich kommt. Wir wollen, dass die Faxgeräte in den Ruhestand geschickt werden, unnötige Formulare eingestampft werden. Wir wollen gemeinsam Fortschritte in unserem Land.
Und Klingbeil kündigte damals bereits an.
Wie diese Investitionen wirken, werden wir eng beobachten und kontrollieren. Jeder Euro muss richtig ausgegeben werden.
Jetzt hat das Bundesfinanzministerium einen ersten Monitoring, also einen Kontrollbericht, vorgelegt. 380 Seiten und geschaut wird, wie wurde das Geld 2025 genutzt und was hat es bewirkt. Dabei wird deutlich, dass es zum Beispiel in den Bereichen Verkehr, Energie und Bildung Nachholbedarf gibt. Und dass im vergangenen Jahr weniger Geld ausgegeben wurde als geplant, nämlich 24 Milliarden Euro statt 37 Milliarden. Der Sprecher der Bundesregierung, Stefan Cornelius.
Es ist klar aus dem Sonderbericht, dass wir mehr Tempo brauchen, weniger Bürokratie, schnellere Planungen. Das ist der Bundesregierung klar.
Zugleich betont Cornelius, der Bericht zeige, dass das Sondervermögen für Wirtschaftswachstum sorge.
Nach einer ersten Abschätzung dürfte das reale Bruttoinlandsprodukt um rund 0,5% höher ausfallen, als es ohne diese Ausgaben des Sondervermögens ausgefallen wäre.
Im laufenden Jahr rechnet die Bundesregierung insgesamt mit 0,5% Wachstum. Das heißt aber auch, ohne die schuldenfinanzierten Investitionen in die Infrastruktur würde die Wirtschaft wohl stagnieren. Dass das Geld aus dem Schuldentopf bislang etwas langsamer ausgegeben wird als ursprünglich geplant.
Das ist nicht das Problem. Wir wollen ja, dass das Geld sorgfältig ausgegeben wird,
sagt Clemens Fuß, Präsident des Instituts für Wirtschaftsforschung IFO, dem ARD-Hauptstadtstudio.
Das Hauptproblem, das ist aus meiner Sicht die Zweckentfremdung der Mittel, der Umstand, dass doch in erheblichem Umfang Schulden gemacht werden, die aber nicht für Investitionen verwendet werden, sondern für das Stopfen von Haushaltslöchern.
Unzufrieden ist auch Grünen-Chefin Franziska Brandner. Sie appelliert an die Bundesregierung.
Sorgen Sie endlich dafür, dass Sie die Investitionen in die Bildung, in die Forschung und Entwicklung, in die Energieinfrastruktur genauso schnell hinbekommen, wie Sie Ihre Wahlgeschenke hinbekommen haben.
Und die Linke kritisiert, dass zu wenig Geld bei den Kommunen ankomme. Die Bundesregierung selbst beteuert, dieses Jahr werde es besser laufen als im vergangenen Jahr. Und damit das so kommt, will das Finanzministerium auch den Druck auf alle Beteiligten noch einmal erhöhen.
Kaum, dass die israelisch-amerikanischen Angriffswellen gegen den Iran in Gang kamen, tat sich ein zweiter Kampfplatz auf. Die Hisbollah beschoss aus dem Libanon den Norden Israels und die Regierung Netanjahu entschloss sich, diesen militärischen Gegner ähnlich kompromisslos anzugehen wie zuvor die Hamas in Gaza. Widerwillig gab er dem Druck der USA nach, eine Waffenruhe einzuhalten und Verhandlungen mit der libanesischen Führung zu starten. Aber jetzt weitet man die Kampfzone erneut über den Südlibanon hinaus aus und nimmt die Hauptstadt Beirut wieder ins Visier, wie Anna Osius schildert.
Lange Autoschlangen quälen sich durch die Straßen von Libanons Hauptstadt Beirut. Erneut fliehen die Bewohner der südlichen Vororte aus Angst vor drohendem israelischen Beschuss. Drohnen kreisen über der Hauptstadt. Dies ist das dritte Mal, dass wir vertrieben werden, so der 61-jährige Naj. Wir ziehen von einem Ort zum anderen, fahren jetzt nach Tripolis. In der Stadt im Norden des Landes hofft er sicher zu sein. Und bitter fügt er hinzu, ins Grab zu gehen ist würdevoller, als sein Haus zu verlassen. Der israelische Ministerpräsident Netanjahu und Verteidigungsminister Katz wiesen die Armee an, trotz eigentlich geltender Waffenruhe nun auch Beirut erneut zu bombardieren. Die südlichen Vororte gelten als Hochburg der Hisbollah, sind aber dicht besiedelt. Im Süden des Landes kommt es weiterhin zu heftigen Kämpfen. Israel greift mit Kampfflugzeugen, Drohnen und Artillerie an. Ziel sind laut Israel Stellungen der pro-iranischen Hisbollah-Miliz, doch dabei sterben auch immer wieder Zivilisten. Allein am Sonntag zählten libanesische Medien rund 90 israelische Angriffe. Die Hisbollah beschießt weiterhin den Norden Israels und nutzt dabei auch sogenannte Glasfaserdrohnen, die nicht so leicht abgefangen werden können. Und Israel rückt im Libanon weiter vor. Ein israelischer Panzer überquerte erstmals den Litani-Fluss. Am Wochenende nahm Israel die strategisch wichtige Burg Beaufort ein. Viele Libanesinnen und Libanesen befürchten nun eine dauerhafte Besatzung Israels in Teilen ihres Landes. Vor den eigentlich geplanten Verhandlungen schaffe Israel Fakten, sagen Beobachter. Der ehemalige libanesische General George Nader. Natürlich hat das Auswirkungen. Es spielt Israel in die Hände, da sie nun über mehr Druckmittel verfügen. Sie haben ohnehin schon die besseren Karten. Das Problem ist, dass die libanesische Delegation keine starken Druckmittel hat. Der Unterhändler, die Regierung, ist nicht diejenige, die kämpft. Und derjenige, der kämpft, ist die Hisbollah und sie lehnt direkte Verhandlungen ab. Leider hat die libanesische Delegation keine starken Argumente. Der libanesische Präsident Aoun appellierte erneut fast verzweifelt an die Notwendigkeit von Verhandlungen. Es herrsche ein immenser Druck auf allen Seiten, sagt Awad Diallaredi, Politikbeobachter im arabischen Nachrichtensender Al-Hadas. Die libanesische Regierung gilt als zu schwach, um Einfluss auf die Hisbollah zu nehmen. Die Dinge sind aus dem Ruder gelaufen. Nur Iran ist noch in der Lage, Einfluss auf die Hisbollah zu nehmen, da die Miliz den Iran verteidigt. Libanon zahlt einen hohen Preis. Weder der Präsident, noch der Premier, noch der Parlamentspräsident können die Hisbollah entwaffnen, um den Krieg zu beenden. Das Problem? Je weiter Israel im Libanon vorrückt, desto größer sind die Sympathien im Land für die Hisbollah. Desto wichtiger wirkt die Miliz als selbsternannte Widerstandskraft im Libanon und desto unwahrscheinlicher ist es, dass die Hisbollah ihre Waffen abgibt. Ein Teufelskreis. Auch der UN-Sicherheitsrat beschäftigt sich mit dem Libanon. Frankreich berief eine Notfallsitzung ein, aufgrund der, Zitat, immer tieferen Besetzung libanesischen Territoriums durch Israel. Angesichts der jüngsten Eskalation brach die deutsche Entwicklungsministerin Alabadi Radovan kurzfristig ihre Reise in den Libanon ab. Das Flugzeug drehte in der Luft um und flog stattdessen Zypern an.
Anna Osius aus dem Studio Kairo.
NDR Info. Die Meinung.
Macht die Regierung Netanyahu wieder ihr eigenes Ding? Wirft sie die Verhandlungen mit dem Libanon über den Haufen? Unser Korrespondent blickt nachdenklich auf einen historischen Platz mitten im Gefecht. Der Kommentar von Moritz Behrendt.
Der Ruhm wird nicht durch Reden aufgebaut, sondern durch den Klang der Schritte der Soldaten. So feiert ein israelischer Militärsprecher die Einnahme der Kreuzfahrerburg Beaufort im Südlibanon. Dass nun die israelische Fahne über der Ruine des Bauwerks aus dem 12. Jahrhundert weht, hat symbolische Bedeutung. Israel kann sich als erfolgreicher Eroberer darstellen. Die Auswirkungen könnten aber andere sein, als sich die Regierung Netanyahu das vorgestellt hat. Die Bilder von der Kreuzfahrerburg Beaufort und den vorrückenden israelischen Soldaten schwächen die libanesische Regierung, mit der Israel eigentlich verhandelt, und sie stärken die Hisbollah. Der Kampf gegen israelische Soldaten auf libanesischem Boden während der israelischen Besatzung von 1982 bis 2000 hat die Hisbollah im Libanon populär gemacht. Als die israelischen Truppen danach frustriert abgezogen sind, wurde die schiitische Miliz in der gesamten arabischen Welt gefeiert. Der neuerliche Vormarsch israelischer Bodentruppen ist daher die beste Werbung für die Hisbollah. Dabei hatte die pro-iranische Gruppierung in den letzten Jahren viel dafür getan, ihren Kredit im Libanon zu verspielen. Durch Korruption, durch Attentate im eigenen Land, vor allem aber, indem sie sich in Kriege eingemischt hat, von denen viele Libanesen sagen, damit haben wir nichts zu tun. In Syrien, an der Seite der Assad-Diktatur, zur Unterstützung der Palästinenser in Gaza und als Vergeltung für die Tötung des iranischen Revolutionsführers Ali Khamenei. Die libanesische Regierung dagegen steht nackt da. Vor der nächsten Verhandlungsrunde, die ab morgen in Washington geplant ist. Sie kann nur betteln um eine Waffenruhe und werben für das Vorhaben, die eigene Armee zu stärken, um ein Gegengewicht zur Hisbollah zu bilden. Mit diesem Plan ist Libanons Präsident Aoun vor knapp anderthalb Jahren angetreten. Es gab Fortschritte, wenn auch zögerliche und langsame. Das hatte damit zu tun, dass die libanesische Regierung kaum Durchsetzungskraft hat, aber auch damit, dass Israel und die USA Aouns Plan systematisch unterlaufen haben. Israel hat Ziele im Libanon bombardiert, als eigentlich eine Waffenruhe galt, auch in Phasen, als die Hisbollah das Nachbarland nicht angegriffen hat. Und als Aoun direkte Gespräche mit Israel angeregt hat, wurde er von der Netanyahu-Regierung zunächst ignoriert. Auch in Washington, so hieß es, fand sich niemand, der mit Aoun sprechen wollte. Erst als der Iran gefordert hat, auch den Libanon in Verhandlungen über eine größere regionale Waffenruhe einzubeziehen, wurden die Gespräche in Washington angesetzt. Dass sie schnelle Ergebnisse bringen, ist nicht zu erwarten. Die Gespräche werden übertönt vom Klang der Schritte der Soldaten, um wieder den israelischen Militärsprecher zu zitieren. Sie werden übertönt vom Surren der Drohnen und dem Knall einschlagender Raketen. Dass nun wieder eine israelische Fahne über der Kreuzfahrerburg Beaufort weht, wirft auch die Frage auf, ob aller israelischer Dementis zum Trotz wieder eine längere Besatzung Südlibanons bevorsteht. Für viele Libanesen ein düsteres Szenario. Und womöglich auch für Israel. Denn genau in der Besatzungszeit ist die Hisbollah groß geworden.
Die Meinung von Nahost-Korrespondent Moritz Behrendt. Die AfD in Niedersachsen war mehrere Jahre lang rechtsextremes Verdachtsobjekt für den Verfassungsschutz. Mitte Februar wurde daraus dann ein Beobachtungsobjekt von erheblicher Bedeutung. Das bedeutet, dass der Verfassungsschutz die Partei als gesichert rechtsextremistisch einstuft. Dagegen hatte die AfD, wie meist in solchen Fällen, geklagt. Doch das Verwaltungsgericht Hannover gab heute den Verfassungsschützern recht. Oliver Jürgens.
Das Verwaltungsgericht in Hannover spricht in seinem Beschluss davon, dass die AfD verfassungsfeindliche Bestrebungen habe. Das hätten die gesammelten Unterlagen des Verfassungsschutzes belegt, sagt Gerichtssprecher Jewgeni Barstein.
Hierfür spricht aus Sicht der Kammer, dass die AfD Niedersachsen beispielsweise einen völkisch abstammungsmäßigen Volksbegriff vertritt, also etwa den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit nur über die Ethnie als vollwertig ansieht. Und diese Haltung offenbart ein rassistisches Weltbild, was mit der Menschenwürde und der Verfassung nicht vereinbar ist.
Geflüchtete, aber auch Deutsche mit Migrationsgeschichte würden nicht als gleichwertige Mitglieder der deutschen Gesellschaft anerkannt. Außerdem mache sich die AfD über andere Parteien und Politiker systematisch verächtlich. Damit schade die AfD der Demokratie. Dieses Verhalten ziehe sich durch den gesamten Landesverband, so das Gericht. Der Verfassungsschutz darf die Partei nun mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachten. Es können V-Leute eingesetzt und Telefone abgehört werden. Allerdings kann die AfD gegen den Beschluss Rechtsmittel einlegen, so der Gerichtssprecher.
Es handelt sich hier um einen Beschluss in einem Eilverfahren. Das heißt zum einen, dass die Beschwerde zum niedersächsischen OVG eröffnet ist, die innerhalb von 2 Wochen eingelegt werden kann. Und darüber hinaus ist es auch nur eine vorläufige Regelung bis zu einem Urteil in der Hauptsache.
Das heißt, das Hauptsacheverfahren läuft noch. Aber aufgrund der Dringlichkeit hat das Gericht quasi einen Zwischenbeschluss gefasst. Die AfD wirft dem Gericht vor, seine Entscheidung nicht konkret begründet zu haben. Sie kündigte an, durch alle juristischen Instanzen gehen zu wollen. Die SPD hingegen lobt die ihrer Ansicht nach gute Arbeit des Verfassungsschutzes und spricht von dessen sorgfältiger und rechtsstaatlicher Arbeit. Der Beschluss habe Signalwirkung auch in andere Bundesländer hinein, sagen die Grünen.
Oliver Jürgens aus Hannover am Ende der NDR Info-Themen des Tages am Montag.